ARD.
Es gibt Leute, die in dem Moment, in dem in der Zeitung stand, dass ich da nicht mehr bin, meine Telefonnummer gelöscht haben. Es gibt Leute, die einen nicht mehr auf der Straße grüßen.
Das ist ja krass eigentlich. Also
ich war ja noch einmal im Stadion beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart, weil Rafa mich drum gebeten hatte. Unser Tourleiter, unser Keyboarder und dessen Sohn sind so ins Stadion reingewunken. Und bei mir haben Leute, die mich seit 14 Jahren kennen und bei jedem Konzert auf Karten angeschnaut haben, so getan, als ob sie nicht wissen, wer ich bin, gesagt, der Pass ist eine Fälschung, ich komme hier nicht rein und, und. Und das ist jetzt so der Punkt, wo du sagst, okay, bis hierhin, dann ist es auch gut.
Viel Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Und heute mit einer Kultfigur, also Musiker, Entertainer, Moderator, Markenzeichen, unverkennbarer Hamburg-Sound, einer, der viele Jahre lang zuverlässig HSV-Gänsehautmomente im Stadion beschert hat, auch in einer kaum gänsehautträchtigen HSV-Zeit. Und zwar mit diesem Lied, das wohl jeder hier in dieser Stadt kennt.
Oh, wunderschöne Stadt, du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann.
Auf die ich kann, Lotto King Karl, moin Lotto.
Moin, moin.
Das ist schon ein paar Jahre her, die Perle im Stadion. Wenn du das jetzt so hörst, welcher Film geht bei dir ab? Du hast ein bisschen gelächelt.
Ja, weil das ist ja eine Live-Aufnahme, ja. Das habe ich gehört aus dem Stadion, da hat man natürlich so ein bisschen die Bilder wieder vor Augen. Das Lustige dabei ist immer, dass die Leute glauben, diesen Song würde es nicht mehr geben oder wir spielen den nicht mehr. Das ist ja unser Song, wir haben ihn geschrieben und wir spielen ihn natürlich bei jedem Live-Konzert und klar, wenn man die Version hört, die eindeutig aus dem Stadion ist, dann ist es was anderes als bei Konzerten, aber insbesondere in der Zeit, als es diese etwas rustikale Art des Umgehens miteinander gab, am Ende der Zeit, gab es ja einige sehr bemerkenswerte Versionen von dem Song, die unsere musikalischen Fans uns begleitet haben. Deswegen habe ich da viele Bilder vor Augen, weil das war gerade ein bisschen so ein Stadionbild aus einer Zeit, an der man vorm Spiel immer noch Hoffnung gehabt hat.
Aber du hast schon mitbekommen und bekommst es wahrscheinlich immer noch mit. Dieser Song bedeutet Menschen mehr als nur ein Lied.
Ja, das ist sehr schön. Das ist ein großes Kompliment für uns. Dafür schreibt man ja Songs, ne? Weil das ist einer der Songs, zu denen ich wirklich auch Bilder vor Augen habe, wie der so entstanden ist, weil es immer diese Frage gibt, wie ist das so, wenn man im Studio ist und wenn dann sowas dabei rauskommt und dann wird das ein großer Hit und da hat man das schon mal online geguckt, Ferrari Konfigurator oder so. Das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Man muss jeden Song lieben, wenn man das nicht tut, dann braucht man ihn gar nicht erst aufzunehmen oder fertig zu produzieren. Mhm. Aber es ist so, dass wir uns um diesen Song wirklich lange gequält haben. Thorsten Heinsch, Frank Itt und ich, die am Ende nachher im Studio saßen in Barmstedt, da gab es dann diesen Moment, wo Thorsten sagte, ich glaube, jetzt haben wir es. Und da hatten wir es auch.
Wir haben auch Menschen auf der Straße in Hamburg gefragt, was die von dir wissen wollen. Und hier kommt schon die erste Frage, nämlich eine Hymnenfrage.
Lotto King Karl, ich habe eine Frage an dich. Ich bin Heike aus Düsseldorf. Könntest du dir vorstellen, auch für St. Pauli eine Fußballhymne zu schreiben? Oder wäre das Verrat?
Ja, also ich glaube, tatsächlich ist es so, Songs, die beim Fußball oder rund um den Fußball gut ankommen, haben ein längeres Leben, wenn sie nicht offensichtlich als Fußballhymne geplant werden. Und da hört's dann schon auf bei der Inspiration. Also sich hinzusetzen und sagen, wir schreiben eine Hymne für, das haben wir nie gemacht. Das ist, wir haben dann halt irgendwann diesen Text mit Fußball gemacht, aber das war lange, bevor das überhaupt irgendeiner wahrgenommen hat. Bochum von Herbert Grönemeyer ist eine riesige Fußballhymne, die mit dem VfB, da wird der VfB sogar erwähnt. In Hamburg, meine Perle, wird weder St. Pauli noch der HSV erwähnt. Mhm. Und genauso ist es mitten in Barmbek, ist die Hymne von Barmbek-Uhlenhorst. Da wird tatsächlich BU erwähnt, eine Hommage an Andy Brehme und an seinen Vater, der da lange als Trainer auch gearbeitet hat.
Aber in You'll Never Walk Alone, das ist aus dem Musical.
You Never Walk Alone ist aus einem Musical und hat aber einen Bezug zu Liverpool. Ja. Und das war ja damals so diese Szene in den späten, ja, an frühen 80ern, als das dann bei St. Pauli auftauchte. Und das hat uns HSV-Fans so ein bisschen irritiert, weil eigentlich die Nähe zu Liverpool beim HSV war wegen Kevin Keegan.
Ja.
Es war aber auch eine Zeit, dass man eigentlich beide Vereine gut finden konnte. Mhm. Dass der HSV war so das große Kino, international, das war richtig fett so. Und St. Pauli war immer irgendwie so klein, sympathisch und sehr nahbar. und wurde dann aber auch irgendwann besser und dann irgendwann zweite und auch erste Bundesliga. Und natürlich hat der HSV auch lange darunter gelitten, dass dieses riesige repräsentative Stadion einfach von der Stimmung nicht so gut war. Man hat aber dann auch gesehen beim Neubau, dass eben das schon echt mehr Leute sind. Weil St. Pauli hat immer davon gelebt, dass das Stadion eng und laut ist. Mhm. Aber wenn dann einfach doppelt so viele Leute da sind, ist es halt richtig eng und richtig, richtig laut. So, und so ergibt sich sowas. Deswegen, es gibt eigentlich keine, also ich wüsste.
Als Hymne, konzipierte Hymne.
Nee, und deswegen, wenn jetzt einer sagt, kannst du einen Song schreiben für so und so, Vince Barth und ich haben für den HSV Handball eine Menge Songs geschrieben. Ja. Aber das ist es dann auch irgendwie so. Ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, ich sitze an einer Hymne und kannst du mir ein paar Tipps geben? Ich muss es ja dann nicht selber singen. Dann könnte ich ein paar Tipps geben. Auf der anderen Seite, bei anderen Hymnen ist aber auch sehr oft, wir stehen zu dir und wenn es regnet oder schneit und bla 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 und diese Geschichten. Das finde ich, aus meiner Sicht, sollte man vermeiden. Auf der anderen Seite, 80% aller Songs, die vom Stadion in Deutschland gespielt werden, haben genau das. Und da kann ich dir nur sagen, euer Problem.
Wir sprechen über Fußball heute, über Musik, über deine Konzerte jetzt im Stadtpark und übers Lottospielen. Du bist ja Hamburger durch und durch und durch und durch, deshalb jetzt mal die 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Als 040 beides, es gehört ja zusammen. Fehlt noch die Bille. Ja. Also wo ich mehr Zeit verbracht habe, ist am Ende des Tages wahrscheinlich die Alster, weil ich näher an der Alster wohne als an der Elbe. Aber ich habe auch jede Menge Berührungspunkte an der Elbe. Nicht vergessen, an der Elbe gibt es die Strandperle. Da gibt es einen Song, der heißt Woodstock an der Elbe. Der handelt von der Strandperle. Den haben wir auf unserem ersten Album drauf. Also das kann ich nicht entscheiden. Mhm.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen ist die sichere Nummer. Ein Fischbrötchen kann es einen hart erwischen.
Udo Lindenberg oder Dieter Bohlen?
Eindeutig Udo. Mhm. Tatsächlich etwas besser kennen tue ich Dieter. Was es aber auch nicht besser macht, insofern Udo.
Stadtpark oder Sporthalle?
Ja, eigentlich natürlich Stadtpark, klar. Sporthalle könnte man ein bisschen lauter spielen. Für mich ist es so, Sporthalle ist für mich ein Teil meiner sportlichen Vergangenheit, wenn wir Basketball gespielt haben. Ah. Und insofern, im Basketball haben wir immer in einer vollen Sporthalle gespielt. Das ist schon toll. Ich mag die Halle auch, sie ist viel besser als ihr Ruf. Mhm. Gleichzeitig sind die Umkleideräume in der Alsdorfer Sporthalle oder Sporthalle Hamburg nach wie vor so, wo man sagt, wenn man einen Touch 60er, 70er Jahre erleben möchte und der klassische Satz, wieso, es haben ja schon viel geduscht, natürlich ist das Wasser kalt, ist bei Mannschaftssportarten, gerade wenn es um zwei Mannschaften geht, schon einer, bei dem man sagen muss, darauf muss man vorbereitet sein. Aber ich mag das beides. Aber natürlich habe ich wirklich dann auch wieder wesentlich mehr Zeit im Stadtpark verbracht.
Man kann das immer so nennen, Patina im Zweifel. Also Sporthalle hat irgendwie auch schon so etwas.
Ich glaube, das kalte Wasser hat sogar Patina da.
Rubesch oder Magath?
Rubesch. Also Felix Magath hat das wichtigste Tor der Vereinsgeschichte für den HSV geschossen. Aber Felix Magath ist natürlich auch quite a character, sagt man auf Englisch. Es ist ein spezieller Mensch, ja. Und der Lange ist ein völlig unkomplizierter, super, super netter Typ. Ich habe ihn das letzte Mal getroffen auf dem Springderby. Mhm. Da steht ein Horst Rubesch. So. Da hätte ich als Pferd schon direkt Schiss.
Hobby Halido oder Mexikaner?
Hobby Halido. Mexikaner habe ich ehrlich gesagt, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe mich über den Song Nie mehr St. Pauli ohne dich von Betontod gewundert. Ich habe zwei Mexikaner klargemacht und habe gedacht, in Zeiten der sprachlich höchsten Genauigkeit, habe ich gedacht, das wird ja ein interessanter Abend. Aber warum nicht? Und dann habe ich aber erst festgestellt, es geht um Getränk. Ja. Das ist, glaube ich, sowas mit so einem Tomaten irgendwie so, ne? So was Herzhaftes.
So ein Mischgetränk, so ein kurzer ist das.
Ja, ist ein kurzer, aber sowas Herzhaftes.
So ein Kiezkurzer, genau. Und Hobby Hallido für die Nicht-Kenntnisreichen, das steht für?
Holz und Pilsener Halb-Liter-Dose. Ist ein toller Song von Illegal 2001.
Hamburg ist die schönste Stadt der Welt?
Ja, ich finde, man kann das übertreiben. Das ist sie, aber man muss das auch nicht immer so auf die Fahne hängen. Mhm. Das Besondere an Hamburg ist einfach die Situation mit viel Wasser. Und das deswegen kann ich auch über Alster und Elbe nichts sagen, weil das ist so miteinander verbunden. Städte am Fluss haben was Besonderes, finde ich. Es ist einfach dadurch auch sehr grün und manchmal auch nicht so Stadt auf die Fresse, wie das woanders ist. Wobei das auch was hat. Ich sage ganz ehrlich, dass es in Deutschland nur eine wirkliche Skyline gibt. In Frankfurt ist eigentlich für Deutschland ein bisschen peinlich für so ein großes Land. Mhm. Aber ich finde, gerade wenn man zum Beispiel vergleicht Hamburg und München, München ist auch eine wirklich schöne Stadt, nur es ist einfach dann auch zu klein. Mhm. Hamburg ist nicht super groß, aber München, das ist so, man merkt, so ist es halt die Hälfte. So.
Es gäbe ja noch Berlin.
Ne? Es gibt noch Berlin und Berlin ist nach wie vor, finde ich, so ein bisschen unstrukturiert. Und was mir auffällt ist, und das geht mir immer so, wenn ich über Berlin rede, dass ich immer irgendwann den Satz sage oder höre, am Ende des Tages ist man Berlin immer in denselben 5, 6 Straßen, was nicht stimmt, wahrscheinlich sind es 12. Und das ist tatsächlich so. Mhm. Und da finde ich, ist Hamburg, es hat so eine ganz sympathische Situation. Ist nicht die größte Stadt Deutschlands, aber ist eben auch nicht so klein, dass man sagt, ah, komm, ist mit Hängen und Würgen Stadt. Das ist schon eine Stadt.
Von deiner Hamburg-Geschichte her bist du ja mit Barmbek verbunden. Also denke ich an Lotto King Karl, denke ich an Barmbek. Wie viel Barmbek steckt denn tatsächlich in dir biografisch?
Ach, das wird man ja nie ganz los. Das ist meine Heimat und das ist ja auch so eine Ecke, die sich natürlich stark verändert hat in den letzten Jahren. Aber was immer wieder auch passiert, sind auch Menschen, die man wieder trifft. Das ist es eigentlich so. Und es sind dann auch so gemeinsame Erinnerungen. Das sind ja manchmal so ganz bescheuerte Sachen. Ich weiß nicht, ich habe mich neu mit jemandem über Raucherecken unterhalten. Mhm. So gar nicht, weil wir irgendwie viel rauchen, sondern weil wir Raucherecken so im Hinterkopf. Hier war früher die Raucherecke. Mhm. Kinderspielplätze sehen heute aus wie Science Fiction aus unserer Erinnerung.
Damals eine so eine Kletterstange und so ein Drehpilz und fertig, ne?
Genau. Ja, und so eine Schaukel und diese Kletterdinger, die halten keinerlei Sicherheitsaspekt stand. Das ist der blanke Horror, ja, wenn man sich das vorstellt. Aber heute sieht's halt dann, ich finde, das sieht manchmal so ein bisschen, ist einem das als Kind nicht peinlich, von so einer Rutsche runterzurutschen. So. Ich meine, das ist so ein bisschen martialisch, aber so bin ich halt aufgewachsen. Aber deswegen, das steckt immer in einem drin. So. Das ist so diese Heimat, die man hat. Mhm.
Und wie würdest du denn so diesen Spirit von Barmbek, der sich von anderen Stadtteilen unterscheidet, wie würdest du das beschreiben?
Es unterscheidet sich nicht groß von anderen Stadtteilen. Es ist halt ein relativ einwohnerstarker Stadtteil. Mhm. Es ist ein ziemlich gemischter Stadtteil, ziemlich bunter Stadtteil. Ich habe so Begriffe wie Integration und sowas, ehrlich gesagt, erst viel später wahrgenommen und festgestellt, dass es in einigen Ecken offenbar notwendig ist, darüber zu reden. Das war meine Leute so. Mhm. Ich kannte das auch gar nicht anders. Ich kannte es auch immer so, unabhängig auch von Barmbek, als Hamburger, dass sich Leute, die aus unterschiedlichen Ländern kommen oder wo die Familien aus verschiedenen Ländern kommen, auch gegenseitig verarschen deswegen. Mhm. Und da, ganz ehrlich, da kommt man als Deutscher nicht immer gut bei weg. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich habe das alles als sehr, sehr, sehr gelassen empfunden. Mhm. Und ich empfinde immer noch Barmbek als recht gelassenen Stadtteil. Mhm. Natürlich hat sich jetzt was gewandelt und es gibt so diese Ecke, in denen so ein Schick entsteht, bei dem ich nicht glaube, ob der Schick versteht, auf welchem Grund er eigentlich ist. Mhm. Das hat Lamm, glaube ich, wieder nicht verstanden. Und das ist schade. Und das ist sicherlich auch ein Fehler in der Städteplanung, finde ich, grundsätzlich. Aber da ist es dann auch so, wir haben halt auch immer noch so einen Kreis von Leuten von ganz früher. Da weiß ich nicht, man sagt heute Bubble, ne? Da bleiben wir auch in unserer Bubble, lange bevor es das Wort gab. Und deswegen kriegt man das dann auch nicht so mit und muss sich damit auch nicht so auseinandersetzen.
Aber heute lebst du nicht mehr in Barmbek, aber fast.
Ja, fast. Ja, das schon länger, weil es einmal darum ging, ich brauchte eine größere Wohnung, weil wir da auch irgendwann uns als Firma selbstständig machen mussten. Es war ganz einfach so, dass es keine sinnvolle Möglichkeit mehr gab, mit Plattenfirmen zu arbeiten. Also mussten wir selber eine gründen. Und das machen wir jetzt ja schon sehr lange, seit über 20 Jahren. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen so einen Social-Media-Beitrag von Matzen gesehen, den ich sehr gut fand, wo sie einfach mal die Leute gefragt haben, was war die letzte CD, die ihr euch gekauft habt? Oder auch Vinyl. Weil das für uns mit einem kleinen Label, die machen auch ein kleines Label, schon wichtig ist, weil man mit so einer Platte einfach sehr viel Geld verliert. Mhm. Natürlich haben ein paar Bands in der Corona-Zeit tatsächlich dann was fertiggestellt, aber viele eben auch nicht. Und dieses, jetzt müssen wir eine Platte machen, wir haben jetzt 3 ganz harte Jahre hinter uns. Dann war letztes Jahr so, naja, ging so. Mhm. Und jetzt wird es langsam immer mehr, aber vor einer deutlichen schwarzen Eins kommt erstmal die Null, die müssen wir erstmal alle schaffen. Und jetzt nochmal eine 250.000 auf den Kopf zu hauen für ein Album, ist auch nicht einfach immer so drin. So, man muss ja ein Konzept haben und wie rechnet sich das? Am Ende macht man es natürlich auch als Künstler, weil man sich ausdrücken will und weil man ja auch was braucht, um es live spielen zu können. Aber es ist schon anders als früher. Und deswegen brauchte ich auch ein bisschen mehr Platz.
Ein bisschen mehr Platz und zwar in Winterhude, ne? Ja. Da bist du jetzt zu Hause. Und wie ist es da so?
Ja, es wird ja sehr hip jetzt, ne? Also
wird, ich meine, das war doch immer eher schon so ganz.
Ist, ja, aber jetzt wird es ja so, richtig Nightlife und so. Schade, dass ich schon so alt bin. Aber nein, aber das ist auch so, da gehst du dann abends weg und dann kommen die irgendwelche Leute zu und sagen, ich bin die Tochter von so und so, wo du sagst, ah ja, guck mal. Tochter ist es jetzt. Ja.
Apropos aufwachsen, Johanneum, habe ich gesagt, Gelehrtenschule, da hast du Abitur gemacht.
Ja, es heißt, glaube ich, korrekterweise die höhere Gelehrtenschule.
Entschuldigung, Gelehrtenschule, der feine Herr.
Ja. Also da habe ich Abitur gemacht, ja. Frank-Walter Steinmeier hat es nicht geschafft, dort Abitur zu machen. Deswegen, falls du die Frage hast, warum du noch nicht Bundespräsident bist, ich bin noch überqualifiziert.
Ja, genau. Aber da lernt man doch auch Griechisch, ne?
Altgriechisch lernt
kannst
man.
Kannst du das noch, den Anfang der Odyssee?
Nein,
kann ich nicht. Andraimo Enipemusa oder so?
Nein, das kann ich nicht mehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Sprache, die einen wirklich nicht weiterbringt, weil es auch mit dem normalen Griechisch überhaupt nichts zu tun hat. Nee, genau. Das Einzige ist, ich kann es lesen.
Ja.
Ich kann es wirklich lesen, nach wie vor. Und wir haben dieses Album Icarus gemacht vor vielen, vielen Jahrzehnten und da haben wir tatsächlich auch die eine Seite, so eine Art Wendecover gemacht, haben es so einmal auf Griechisch geschrieben. Mhm. Und was aber natürlich mehr hängen bleibt, ist dann halt Latein.
Ja.
Weil das ist natürlich, ich habe dann auch Lateinleistungskurs gehabt und nicht Griechisch. Oh. Ja, du musst ja, damals musste man Altgriechisch oder Lateinleistungskurs machen. Und das war für mich, also es gibt eine Frau von meiner, damals Mitch, also die war eine Klasse über mir, die immer erzählt, ich habe ein Einser-Abi und ich, Maike, ich bin werde immer dankbar sein dafür, aber das stimmt nicht. Ich habe die Eins nach dem Komma und nicht vor dem Komma. Und es war wirklich das kleinere Übel. Ne? Es war wirklich das kleinere Übel. Aber das Interessante ist, als Philologe, glaube ich, als Griechischlehrer sowieso, aber auch als Papst, da braucht man das Graecum. Das hätte ich dann auch
Theologie noch. Ich habe Theologie studiert, ich habe es gebraucht. Ich brauchte das Graecum für und das
Latinum. Auf dem Weg zum Papst.
Ich war sozusagen auf dem Lübecker Johanneum, auf dem Katharineum. Da musste, konnte man, das war
das auch ist die Schule, die noch zwei Jahre älter ist, glaube ich.
Die,
ne?
Johann Bugenhagen kam ja für Martin Luther her und hat ganz Hamburg auf links gedreht, alle Klöster geschlossen und aus dem Johanniterkloster in Hamburg das Johanneum gemacht. Und
Speersort
in Lübeck,
damals.
Genau, und in Lübeck aus dem Katharinenkloster das Katharineum. Johanneum, ich meine, du hättest ja nicht Bundespräsident werden müssen und können. Aber das hätte ja der Star trotzdem für eine Akademikerlaufbahn sein können.
Ja, hätte es, ja. Und dann bin ich Marineoffizier geworden.
Bereust du das manchmal, dass du nicht...
Marineoffizier geworden? Nein, überhaupt nicht. so eine akademische Laufbahn. Nee, ich habe ja auch mal studiert, aber...
Was hast du studiert?
Betriebswirtschaft. Ja. Und es war irgendwie... Es war ganz komisch. Ich war kein guter Schüler. Mhm. Dann bin ich so mehr oder weniger durch Zufall in diese Offiziersausbildung reingedriftet bei der Marine und war plötzlich total gut. Warum auch immer, weil ich war kein Segler oder so, überhaupt nicht. Und mir hat das irgendwie total gelegen. Und ich habe Schiffsführung habe ich gelernt. Mhm. Und habe eine Banklehre gemacht, da war ich wieder total schlecht. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, wird total schlecht. Und dann
Dein Vater
immer sein
war
lassen.
Bei der Bank auch, ne?
Ja, meine Mutter auch, ja. Ah. Und jetzt nichts Dolles, ne? Das ist also... ich musste schon immer selber für mich sorgen. So, und jedenfalls, ich habe das Gefühl, dass, wenn ich so im Nachhinein überlege, ich hätte vielleicht mit 30 anfangen sollen zu studieren oder so, dann wäre es vielleicht besser gewesen als mit Anfang 20, weil ich hatte da echt keinen Bock drauf, sagen wir so.
Du hast, findet man im Internet, als Packer und Kurierfahrer gearbeitet, harte Jobs.
Ja.
Wie hat das dein Leben beeinflusst? Dein Blick auch aufs Leben?
Ach, das war gar nicht so eine große, ich habe das immer nebenbei schon gemacht vorher und das hat dann aber auch meine Erfahrung bei der Marine mit was für Leuten man in einem Deck pennt und was für Geschichten die haben. Und wenn man dann auch aus Barmbek kommt, also dann ist das jetzt nicht keine große Sache, sondern das ist, was gibt's hier die Stunde? Oh, das kann ich.
Mhm. Ich habe auch fast Food-Restaurant, also bei McDonald's, jahrelang als Student noch so gearbeitet.
Ja.
In Hamburg auch. In Felix Magath kam einmal in der Woche, in Mitte der 90er, in die McDonald's-Filiale damals Osterstraße.
Das würde, das gibt's nicht mehr, ne?
Gibt's nicht mehr.
Daneben war die RCA, da hatten wir einen Plattvertrag mal.
Da waren ganz viele Planeten. Und da kam er immer einmal in der Woche und hat einen Hamburger Royal mit Käse gegessen. Felix Magath, will ich nicht vergessen.
Das ist interessant, weil das ist eine von ein paar, in Neppendorf gab's auch eine McDonald's-Filialen, die es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geschafft haben.
Genau.
Das war in dem Haus, da hatten wir einen Plattenvertrag zu dem Zeitpunkt, als dieser Tic-Tac-Toe-Wahnsinn abging.
Ah, okay.
Bevor dann der endgültige Wahnsinn kam. Ja. Und ich weiß noch, als wir da reinkamen, Frank Ramon, Markus Wolter und ich, für die, die es nicht wissen, Frank Ramon schreibt für eigentlich für alle.
Für alle?
Ja, also für unglaublich viele Leute. Barbara Schöneberger und Annette Louisanne und.
Hat
und,
für
und.
Roger Cicero geschrieben.
Ganz viel,
das
ja.
Wunder von Bern hat er mitgemacht.
Genau. Genau. Und Markus Wolter ist, glaube ich, mittlerweile der größte Medienschaffende in Europa. Und dann kommen wir da rein und werden von irgendwelchen maskierten Typen erstmal an die Wand gestellt, weil man da einen riesen Geschiss gemacht hat wegen Morddrohung, wegen Tic-Tac-Toe. Dann waren wir da, als der Split von Take That kam und es war Berge von Post und Stofftieren lagen da und jetzt ist der ganze Platz davor, das ist ja so ein Platz da an der Osterstraße, voller kreischender und heulender Kinder. Und jetzt kommen wir da
mit
so
eurem
an.
Mit Demo-Tape sozusagen.
Nein, wir hatten da schon einen Vertrag. Das war ja Eckhard Gundel, Gott hab ihn selig, der auch der im Prinzip der Entdecker ist von Johannes Oerding. Es war dann so, die Ariola hat uns dann immer gesagt, Mensch, du bist echt ein netter Kerl, aber unsere Zukunft heißt Tic-Tac-Toe. Und dann sind wir zu Universal und da hat man immer dasselbe auch gesagt, nach dem Grand Prix, als wir denn da waren, 2000, bist ein netter Kerl, aber die Zukunft heißt No Angels. Mhm. Und nun sitzen wir beide hier und es würde mich interessieren, wann kommen denn Tic-Tac-Toe, wann kommen die New Angels in deine Sendung?
Wie kam dann eigentlich die Musik in dein Leben?
Also ja, Lotto gewonnen, witzige Idee gehabt, Frank Ramon kennengelernt, festgestellt, wir verstehen uns besser als die Leute, die ursprünglich daran arbeiten wollen, festgestellt, dass Markus Wolter ein ganz witziger Typ ist und aber auch damals einen kleinen Verlag hatte. Und dann kam so eins nach dem anderen und dann hatten wir plötzlich die Chance, einen Albumvertrag zu kriegen. Das war bei der Ariola. Und ja. Und dann haben wir, eigentlich haben Frank und ich damals so da gesessen und gesagt, ach komm, ist ja scheißegal, mach das einfach mal. Und dann haben wir gedacht, vielleicht kriegen wir noch eine zweite Single hin. Mhm. Und dann rief mich irgendwann ein Freund von mir an, den ich kannte, weil ich damals schon in der Musikbranche gearbeitet habe, so alle möglichen Jobs gemacht habe. Und dann rief der mich an und sagte, sag mal, bist du nicht der Typ, der über dieses Waschmittel singt? Und dann habe ich gesagt, es gibt diesen Song Villa Lieber nach Villa Riba. Und dann sagt er, ja, das ist hier bei 1, kennst du 1 Live? Ist ja klar, das ist ja der größte Sender überhaupt. Ja, das ist, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist auf Platz 3 der Hörercharts. Und der hat nämlich unsere T-Shirts gemacht. Mhm. Und Hans-Gerd Fürsen, leider verstorben vor kurzem. Dann sagt er, ich finde die Nummer mal raus. Und dann soll ich irgendjemanden anrufen? Und dann habe ich gesagt, hallo, ich Lotto King Karl. Du musst sofort vorbeikommen. Willst du eine Sendung haben? Was können wir tun für dich? Und das stimmte alles. Und das war,
stell mal vor, das stimmte alles.
Ja, und das war die, ich glaube, es war die B-Seite der zweiten Single, Ich liebe dich oder so, oder ich weiß es gar nicht. Und dann merkten wir so, oh, da geht dann doch ein bisschen mehr.
Ich muss noch eine Frage stellen, und weil ich muss sie einfach stellen und ich will sie nicht stellen, deshalb stellt sie jetzt jemand von der Straße.
Ich bin Martin aus Uhlenhorst. Hallo Lotto, hast du überhaupt jemals irgendetwas gewonnen?
Ja.
Ist mit dem Lotto gewinnt, das stimmt, ja?
Ja.
Und kannst du dazu mehr sagen?
Ich glaube, dazu habe ich alles gesagt, oder?
Ja. Also in welchem Segment so?
In dem mehrstelligen Millionensegment. Und Chico ist sowas wie mein Nachfolger. Mhm. Aber Chico.
Ja. Chico, der mehrfach. Ja.
Chico hat eins oder tut eins nicht, was ich getan habe. Ich habe schnell den Weg freigemacht für Jüngere. Und Chico beißt sich da so ein bisschen dran fest. Also, aber wir reden gerne in 25, 30 Jahren mal mit Chico, mal sehen, wie es bei ihm gelaufen ist.
Du spielst heute nicht mehr.
Nein, natürlich nicht. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Mhm. So.
1995, ich habe den Jackpot und dann 96 kommt, also muss ich sagen, wirklich ein super Song. Ich habe den oft damals auf Viva gesehen, gemeinsam mit Roberto Blanco. Ja. Du bist da in dem Video der Musikproduzent, der Plattenboss, und Blanco versucht dir so einen Song anzudrehen. Ja. Du not amused und sagst.
Und da ist die Tür. Hey, Mr. Batman, da ist die Tür. Hör dir meinen Titel an. Da bin ich Mr. Batman, da ist die Tür.
Ich habe mir das Video nochmal angesehen. Ich muss sagen, ich finde das immer noch witzig.
Ja, weil Smudo macht ja auch mit in dem Video. Und Smudo hatte diese Geschichte, als Roberto diesen Michael Jackson-Move machen musste, flog die Sonnenbrille so weg, weil er so schnell war. Und das war brütend heiß in so einem Studio am Hafen. Und Roberto ist dann immer zwischendurch eingeschlafen. Und hatte da unter anderem auch einmal dieses Roberta Fleck Paillettenkleid an. Und dann sitze ich da so mit Smudo und vor uns sitzt Roberto in einem Abendkleid und schnarcht. Und das ist auch so der Moment, wo du denkst so, Alter, das ist schon, nicht nur, dass wir beide uns optisch sehr ähnlich sind, aber es ist schon, ist eine Erfahrung. Und ich finde auch nach wie vor, dass der Song einige wirklich starke Textzeilen hat.
Ist ja ein Song über das Songschreiben und über den Frust von Songschreibern.
Ja, genau. Also die Geschichte ist aktuell bis heute.
Ja, eben. Ja.
Und ich glaube, es heißt Song für Song mal wieder Ding Dong, kommt eine Band, ich sag, ihr seid wrong, pardon. You better schmeiß your tape vom Balkon, because there is no amusement. Ich finde wirklich bis heute, dass das eine sehr, sehr starke Textzeile ist. Und da ist es ja auch Hans Mudo im Fokus, in der Zeitschrift Fokus, zweitbestes deutsches Musikzitat aller Zeiten ist Lotto King Karl, da ist die Tür. Leute, Leute, ich sag euch, das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Begründung stimmt. Das darf man so oft nicht sagen, weil es immer den Schlagzeuger zu Höhenflügen animiert, aber es ist tatsächlich so. Und Platz 1 war tatsächlich Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, da hat eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Geschrieben von Reinhard May, aber für Inga und Wolf damals. Mhm. Ich glaube, NDR 2 immer noch auf der Playlist, oder? Weiß ich nicht. Jedenfalls, nein, aber es ist, das war sehr spektakulär damals. Und natürlich fragen sich natürlich bis heute viele Leute, aber wenn du den Roberto so gut kennst, warum ist denn niemals aus euch und seiner Tochter geworden? Dazu kann ich nur sagen, gegen den Sex, den ein Mensch wie Andreas Ellermann verbreitet, habe ich keine Chance.
Aber Mitte der 90er, da ging der Puls hoch. Also da ging einfach eine Menge.
Ja, das war natürlich auch so die Zeit mit Viva und MTV, die natürlich auf so Leute wie uns auch irgendwie gewartet haben. So, es gab so, klar, Fantis gingen ab, weil es einfach auch wirklich Zeit war für deutsche Hip-Hop-Geschichte. Dann auf der anderen Seite 3P und es waren einfach auch gute Produktionen. So, dann hatte man die Bands wie Fury oder so, die bis heute einfach einen starken Song nach dem anderen raushauen. Und dann brauchten die halt dringend, Viva vor allen Dingen, Gesichter, die nahbar waren und die da waren. Und dann waren es halt Bürger Lars und auch Nils Bokelberg, der selbst moderierte, aber damals seine Band hatte. Wir waren am selben Verlag. Oder Creme 21 gab es damals. Wann wird es mal wieder richtig Sommer, haben die gecovert. Ich weiß noch, Udo hieß der Sänger und die hatten eine sehr hübsche Bassistin. Und da ging halt viel so in diese Richtung. So. Und das, nur das war eben so die Sache, das waren halt so Singles. Und wie komme ich denn von da zum Album? Das haben wir uns verdient. Der Wolf gibt's doch gar nicht. So Grufminister war, das haben wir uns verdient. Da gab's halt so, und das war immer so die erste große Hürde. Wie kriege ich ein Album hin? Mir war eigentlich immer relativ klar, ich bin ein so schlechter Musiker, dass ich gute andere Musiker brauche und auf keinen Fall zu oft, öfter als nötig mit dem Playback auftreten sollte, weil ich verkack das todsicher. Und eine Band kann das immer nochmal so auffangen. Ist bis heute so geblieben. Was aber da auch dazu geführt hat, dass wir relativ schnell im Verhältnis zu vielen dieser anderen Leute live spielen konnten, und zwar richtige Konzerte. Und darf man nicht vergessen, es war damals, unsere ersten Sachen waren bei Edel Records.
Ja.
Und das war ein Ordner, das war Raab und Lotto. Das war Birdie Birdie Folks und ich habe den Jackpot. Und so ging das los. Und Stefan ist nämlich selber ein Mega-Musiker. Der hat relativ schnell diesen Weg auch gefunden, aber hatte halt wenig Zeit. Creme 21 ist eine Band, Grufminister ist eine Band und so weiter. Aber andere Leute mussten eben so sehen, was mache ich denn jetzt? Und das war für uns, ich hab einen Kumpel, den ich ewig kannte, der sagte, du sag mal, ich bin übrigens Gitarrist. Ich gebe dir mal ein Tape, eine Kassette. Ich dachte, eigentlich gesagt, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich glaube, das ist total gut. Gibt es da noch mehr, wo du herkommst? Also, wen kenne ich denn noch von früher, von dem ich nicht weiß, dass der ein super Musiker ist? So. Und dann entstand halt irgendwann die Band. So. Ja. Und dann war das auch sehr schnell auf einem sehr hohen Level, das wir bis heute gehalten haben, auch mit vielen Leuten, die schon ganz lange dabei sind. Und auch zu vielen, die nicht mehr dabei sind, haben wir immer noch guten Kontakt. Das war, glaube ich, eine ganz gute Situation, dass wir relativ schnell viel live spielen konnten.
Und die Musikgeschichte von euch geht ja immer weiter. Vor 6 Jahren neue Platte, 360 Grad, und die klang dann unter anderem so.
Hier mit dir und ich zieh euch unsere Straßen, hier wo alles mal begann. Ich hätte dir so viel zu sagen, was ich dir nicht sagen kann. Und ich dreh mich doch, wohin ich auch seh, seh ich ein Bild von dir.
Bild von dir. Spielst du das auch im Stadtpark?
Ja, das ist einfach ein wirklich großer Song. Das ist Martin Engel hat ihn geschrieben von Mono Inc. Und ist auch ein Song, obwohl Martin ihn für eine andere Person geschrieben hat, für den es auch einen persönlichen Bezug gibt und wo wir auch ein Video zugedreht haben, was glaube ich so ein bisschen erklärt, worum es geht und unserer gesamten Band sehr am Herzen liegt.
Emotional auch, ja. Jetzt geht die Stadtpark Open Air Saison wieder los. Mit dir dann auf der Bühne. Was ist das Besondere für dich am Stadtpark Open Air?
Eigentlich sind es zwei Dinge. Das erste ist, überhaupt mal da gespielt haben, gedurft zu haben. Weil ich das natürlich als Musikkonsument, als Jugendlicher kannte. Das auch kannte als Regenschlacht, aber ich kannte es eben auch so als so magischer Sommerabend. Völlig unterschiedliche Bands habe ich da gesehen. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Konzert gesehen habe mit The Cure. Ich weiß jetzt auch warum, weil Robert Smith und Carsten Janke gut befreundet sind. Und die Vorgruppe waren Talk Talk. Das war noch nicht so voll am Anfang und alle saßen und hockten da und es wurde unfassbar gekifft. Und es war wie so ein Layer. So, wenn man aufstand, hatte man plötzlich klare Sicht.
So, es war ein Flugzeug, das die Wolken durchbringt.
Ja, es war wirklich so. Es war, weil es kein Wind regte sich. Und ich erinnere auch an ein Konzert von Chris Rea, was natürlich für einen Sonnenuntergang wie gemalt ist. Ne? Und deswegen habe ich viele Dinge dort erlebt und ich war das erste Mal dort auf der Bühne als Gast zusammen mit Smudo und DJ Ernie von der Jazzkantine bei Incognito. Und das ist von der Bühne aus ein unfassbarer Ausblick, weil es dieses Amphitheaterartige ist. Steigt so ein bisschen an. Und dann irgendwann, und jetzt kommen wir in den zweiten Teil der Geschichte, als wir da angefangen haben zu spielen, ist jetzt unser 53. Konzert dort. Damit hat das natürlich eine extreme Bedeutung für uns, weil wenn wir 52 oder 53, oder jetzt haben wir 52 Mal dort, keine Ahnung, 3 Stunden gespielt. Überleg mal, das ist haben wir über eine Woche oder was auf der Bühne gestanden. Und man muss den Stadtpark auch fürchten, weil er hat diesen Pflastersteinoberfläche. Wir haben ja einmal dreimal nacheinander da gespielt. Und das dritte Mal mit einem Tag Pause, das ist also von Gelenken her eigentlich fast nicht zu machen, weil es so weh tut. Man läuft sehr viel, das sind lange Wege. Aber es ist was völlig anderes, wenn man in einer Multifunktionshalle ist, wo die klimatisiert ist und wo alles super ist und diese Bühnenelemente so ein bisschen schwingen. Und wie so eine Turnhalle, als wenn man auf Pflasterstein läuft. 3 Tage. Man läuft bei so einem Konzert 15 Kilometer. Und das auf Pflasterstein ist echt gar nicht so doll. Und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, dadurch, dass es nicht mehr diese Lampen gibt, die so viel Wärme abstrahlen. Weil das war früher so der Klassiker. Auf der Bühne sind 60 Grad und so ein ganz leichter Wind kommt rein. Und dann singst du da 3 Stunden lang mit offenem Mund. Und am nächsten Tag hast du eine Halsentzündung. Als ob du sonst was gemacht hättest. Und aber alle sagen, was hast du denn gesoffen, dass du so sprichst? So, gar nicht, ich habe da draußen gestanden. Und das ist, aber dafür sind wir auch Norddeutsche. Ne? Wir haben schon viele Open Airs an der Küste gemacht, wo man damit auch umgehen muss.
Und mit Regen gab es besonders gute Konzerte. Hier Jamie Cullum, das Regenkonzert, legendär. Tracy Chapman habe ich auch mit so einem Regenkonzert erlebt. Wahnsinn, also Daumen hoch. Also das ist schon so. Man sagt ja, wir sind nicht aus Zucker, wir sind aus Hamburg. So, ne? Ja. Also man weiß ja, was da Phase ist. Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann zu dir kommen jetzt bei einem Konzert? Beschreib mal, was ist so?
Ach naja, wir werden versuchen, ein gutes Konzert zu geben mit einigermaßen guter Stimmung und schmissiger Musik mit rüstigen Golden Agern. Oder wir sind, glaube ich, noch Best Ager.
Ja.
Wir freuen uns gemeinsam dort im Stadtpark die Saison eröffnen zu können, gemeinsam einen schönen Abend in, man sagt immer, unserem Wohnzimmer dort genießen zu können mit Rasen. Ja, es gibt Rasen noch. Nach dem Konzert gibt es wahrscheinlich keinen Rasen mehr, aber es gibt vor dem Rasen, also während dem Konzert gibt es noch Rasen. Jeder ist auch angehalten, sich selbst ein bisschen zu feiern, weil das einfach ein schöner Ort ist.
Leute, wenn du unterwegs bist in der Stadt, reden die Leute mit dir, erkennen die dich, sprechen die dich an beim Bäcker? Bist du irgendwie auch mal inkognito? Oder?
Manchmal werde ich angesprochen. Nach wie vor werde ich mit Smudo verwechselt. Öfter.
Wirklich?
Ja, ja. Wir haben eine Zeit lang gegenseitig uns immer Autogrammkarten von dem anderen gegeben, weil wir einfach gemerkt haben, Leute werden sauer, wenn du denen kein Autogramm sagst. Ich habe schon welche vorgeschrieben, wie heißt du denn? So, und dann schreibst du den Namen drauf. Manchmal gibt es Situationen, in denen ich dann Smu anrufe und sage, pass auf, wenn dich jemand fragt, du hast gerade Folgendes gemacht, einer alten Frau über die Straße geholfen und das gemacht, so, dass du so Bescheid weißt. Das war nett, ich blamier dich nicht. So das gibt es öfter, aber meistens geht es um mich, das stimmt schon. Aber es ist schon, also wenn ich jetzt prozentual sagen würde, Es ist, glaube ich, über 5%. Also die FDP hätte gerne
hätte diese Prozent.
Diese sicheren 5% hätten sie, glaube ich, gerne. Also insofern, das passiert schon auch. Und ansonsten ist es eigentlich in der Regel sehr nett.
Mhm. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Der HSV, vor 4 Jahren hat der Verein gesagt, wir wollen die Perle nicht mehr im Stadion. Das war ja eine Ära, ist der ja auch zu Ende gegangen. Wie hat das deine Sicht auf den HSV auch verändert?
Das hat meine Sicht auf den HSV überhaupt nicht verändert, weil die Sicht auf den HSV hat sich ja schon vorher abgezeichnet. Das war ja, wir haben dort ja auch gemeinsam mit dem NDR keinen Tanz auf Rosen erlebt. Und deswegen, das war ja einfach nur so, das wäre früher oder später eh passiert. So. Mhm. Und es war auch oft genug die Frage, ob wir das überhaupt noch machen wollen. Ein paar der Nebengeräusche hätten vielleicht nicht sein müssen, aber so ist das halt bei einem Verein, der da steht, wo er steht, ne? Und da kann man dann auch nicht erwarten, dass man sowas über die Maßen elegant über die Bühne bringt. Und das ist dann halt so. Und ich weiß, wir haben dann irgendwann ein Telefonat gehabt von meinem Verleger und mir, der sagt, ist das eigentlich gut oder schlecht für uns, wenn das da nicht mehr läuft? Und wir haben einfach, wir für uns als Band haben zwei Dinge festgestellt. Wir haben festgestellt, dass uns bei Social Media der Abschied vom HSV etwa 10% kostet und wir haben dann in der Zeit danach etwa 30% dazu gewonnen. Mhm. Und insofern ist die Narbe auch zu, ja, die gibt's gar nicht mehr.
Gehst du ins Stadion?
Und nein. Und es gibt nach wie vor Randgeräusche aus der Ecke dort, weshalb ich da nicht hingehe. Und als die Weiten des Internets, aber eben auch in Chats, bei denen man sagt, das kann man auch moderieren als derjenige, der den Chat hostet.
Okay.
Und aber das ist auch so, es gibt Leute, die in dem Moment, in dem in der Zeitung stand, dass ich da nicht mehr bin, meine Telefonnummer gelöscht haben. Es gibt Leute, die einen nicht mehr auf der Straße grüßen.
Das ist ja krass eigentlich. Also,
ja, und es war, ich war ja noch einmal im Stadion beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart, weil Rafa mich drum gebeten hatte. Und das war auch vereinbart, bevor das alles in die Hose ging. Nur ich habe ihm schon damals gesagt, Rafa, du, kann sein, das ist nicht mehr so. Ist ja, egal, du musst es machen. So, unser Tourleiter, unser Keyboarder und dessen Sohn sind so ins Stadion reingewunken. Und bei mir haben Leute, die mich seit 14 Jahren kennen, bei jedem Konzert auf Karten angeschnauert haben, so getan, als ob sie nicht wissen, wer ich bin, gesagt, der Pass ist eine Fälschung, ich komme hier nicht rein und. Es ist so weit gegangen, dass in einer Sendung danach Wolf Fuß, der das zusammen mit Marek und mir moderiert hat, ich glaube, 5 Minuten eine flammende Rede gehalten hat, wie peinlich das war. So, und das ist jetzt so der Punkt, wo du sagst, okay, bis hierhin, dann ist es auch gut. Ja. So, ne? Und dann ist es auch so, dass man sagt, ich bin nicht so, aber ich sollte mich mehr darüber freuen, dass ich nicht so bin, als mich darüber zu ärgern, dass andere
so sind. Schaffen die den Aufstieg?
Ja, eigentlich müssen sie es schaffen. Also ich bin kein Fan von diesem Trainer und ich finde diese Art und Weise, wie die sich da geben, alles ganz, ganz fürchterlich. Aber er hat es geschafft, dieses ganze Drumherum, was ja das eigentliche Problem des Vereins ist. Das ist ja gar nicht immer die Spieler oder der Trainer. Es ist ja diese Machtzentrale, die da im Hintergrund rumeiert, die es einfach nicht drauf hat. Das muss man sagen. Er hat es wirklich geschafft, das von der Mannschaft ziemlich weit wegzuhalten. Mhm. Und vielleicht ist das wichtiger als technische Finesse oder taktische Finesse. Mhm. Ob das die Art und Weise, wie er sich da teilweise aufführt, ob es das rechtfertigt, das weiß ich nicht. Ich finde nicht, aber der Erfolg gibt ihm im Zweifelsfall recht. Ich finde aber auch nicht, dass er nicht erfolgreich ist. Er ist der erfolgreichste Zweitligatrainer des HSV. Und das meine ich jetzt nicht suffisant, sondern das ist ja einfach so. Er hat immer in die Relegation im letzten Jahr geschafft. Und eigentlich müssten sie es mindestens jetzt auch schaffen.
Leute, ich war neulich auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da ging es um Kroatien und den Euro und dass Kroatien im Schengen-Raum ist. Und da kommt Ian Karan rein, ehemaliger Senator in Hamburg. An seiner Seite jemand, der aussieht wie du, in Schlips und Kragen und Anzug. Und ich wollte nicht hingehen und sagen, Lotto, sondern nachher ist das der estnische Generalkonsul. Und
es ist Smudo.
Oder es ist Smudo. Ja. Und es kommt zu mir klar, aber das warst du.
Das war Smudo. Nein, das war schon nicht.
Interessiert dich sowas?
Ja,
ich
habe einen Bezug zu Kroatien.
Ja. Ach so, okay. Ja. Auch die Klamotte, also mit Anzug und so.
Ja, Entschuldigung, ist das, wenn wir eine offizielle Veranstaltung gehen, dann sind wir doch in der Lage, uns zumindest so zu kleiden wie die Blues Brothers. Insbesondere, wenn es um ein Land geht, in dem die Krawatte erfunden wurde.
Natürlich, ich hatte an diesem Tag natürlich keine Krawatte an, weil mir dieses Detail leider in der Vorbereitung entgangen war.
Das ist so. Ich sehe immer ein bisschen aus wie ein Berufskiller, wenn ich sowas anhab. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Aber es ist in der Tat so, dass ich finde, dass man in ein Alter gerät, in dem man sagt, wenn es denn um die Wurst geht, muss man sich mal anständig anziehen.
Wir haben bei uns im Podcast einen Hamburg-Fragebogen, den wir allen stellen. Die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, also absoluter Monarch, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Oh, hör auf mit den Baustellen. Bitte, 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 hört auf mit diesen fürchterlichen Baustellen. Hört auf mit Baustellen.
Aber dann bleiben die ja kaputt, die Straßen.
Nein, man muss sie reparieren. Das ist diese Baustellen sind das Problem, dass da nicht gearbeitet wird. Ich habe ohne Scheiß... In der Alsterdorfer Straße habe ich den Schock meines Lebens bekommen vor 2 Wochen, weil eine Baustelle, die aus 6 Balken bestand, auf etwa 1,5 oder 2 Metern, wo manchmal einer ein Fahrrad reingestellt hat, aber auch das passt da kaum rein, das stand da, ich glaube, seit 6 Jahren. Und ein so eine scheiß Barke kostet 600 Euro. Und da stehen 5 oder 6 von diesen Dingern rum. Oder wie wir auch sagen, das sind 3.000 Euro, also Corona-Hilfe, 1,5 Musiker. Ja, so. So, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, das ist jetzt weg. So, und das meine ich. Okay. Wir müssen es fertig bauen, wir müssen es anständig fertig bauen und dann ist aber auch mal gut.
Dann ist auch mal gut. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht?
Oh, da gibt es viele Orte. Also ganz ehrlich, morgens um 5 in der Haifischbar war immer so ein Ort, wenn nebenan schon der Fischmarkt war oder so. Es gibt aber auch über die Kühlbrandbrücke fahren, ist auch sowas. Wir machen diese YouTube-Fußballsendung 443 im Dorotheeneck. Das ist eine Eckkneipe, wie es hunderte früher gab. Das gibt ganz viele Ecken. Das ist auch das Schöne an Hamburg, dass Hamburg so viele Ecken hat. Mhm. Auf dem Michelstehen ist Hamburg, mehr geht nicht. Über die Elbbrücken fahren ist mehr Hamburg, geht nicht. Mhm. Ehrlich gesagt, auch an der Baustelle im Stau stehen ist mehr Hamburg, geht nicht. Aber es gibt so viele Ecken, um die Alster laufen. Das gibt es ganz, ganz, ganz viele Ecken.
Mhm. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
Gibt's?
Ich glaube, ich
hast alles schon gemacht.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja, super. Lotto, jetzt erstmal wieder zum 54. Mal jetzt.
Ja.
Zum 54.
Mal. Weiß ich gar nicht.
54. Mal.
53. Mal, genau. 54. Mal nächstes Jahr.
Ja, 53. Mal im Stadtpark. Wir freuen uns auf die Stadtparksaison. Das war viel Hamburg für heute. Und dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Apropos Audiothek, da gibt es auch super Podcasts ohne Ende, auch True Crime zum Beispiel. Mafialand heißt einer dieser Podcasts, da geht es um einen schwäbischen Pizzabäcker, der mit der Ndrangheta zu tun haben soll. Also wie viel Einfluss hat die Mafia in Deutschland? Das alles in dem ARD-Podcast Mafialand in der Audiothek. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.